Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich sehr über den Besuch der Schauspielerin Carma Maya Antoni. Sie begann ihre Karriere im Kinderfernsehen der DDR als Blitzzick, hat da auch mal das Missgeschick verkörpert, wurde aber vor allem bekannt durch jahrzehntelange Rollen, erst an der Volksbühne und dann aber vor allem Jahrzehnte an dem Berliner Ensemble, vor und nach 89 natürlich. Zuletzt haben Sie sie vielleicht aber auch gesehen im Kino, in den Känguru-Chroniken oder in der ZDF-Serie März gegen März. Das alles ist und bleibt aber nur ein Ausschnitt des sehr abwechslungsreichen Arbeitslebens. Deswegen freue ich mich, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Herzlich willkommen, Frau Antoni.
Guten Morgen, ich freue mich auch hier zu sein.
Hörspiele und Lesungen kommen nämlich auch noch dazu, weil ich eben gesagt habe, Film, Theater, yeah, das ist noch lange nicht alles. Ich habe Sie neulich, also vor 2 Tagen, erst in Neuruppin bei einer Lesung in der Fontane-Buchhandlung erlebt. Da ging es natürlich um Wanderungen, Fontanes Havelland in dem Fall. Sind Sie ein Wander- und Fontane-Fan?
Nein, weder ein Wander-Fan noch ein Fontane-Fan. Ich habe den Freund bzw. Robert Rau, der die 5 Bücher über Fontane geschrieben hat, den habe ich im 200-Jahre-Fest für Fontane begleitet mit Lesungen. Und es war sehr, sehr, sehr interessant. Aber mehr das Ganze drumherum als Fontane selber. Ja.
Denn der geht immer so Fragen nach, ob das überhaupt alles stimmt, was wir über,
genau,
Fontane wissen.
Der hat so ein bisschen quere Bücher geschrieben, die das hinterfragen, was die Leute alle behaupten.
Außerdem belauscht er oft Fontane-Führungen und da muss man auch dann doch sehr lachen. Die Schauspielerin Carmen Maya Antoni bleibt im Gedächtnis, weil sie schon alleine vom Äußeren her, weil sie klein ist, weil sie ihre strubbligen blonden Haare immer hatte und auch wegen der kratzigen Stimme und irgendwie alterslos, Frau Antoni, habe ich immer den Eindruck, sind sie. Also immer noch genauso fit, wie man sie vor Jahrzehnten gesehen hat, wirken sie jedenfalls jetzt, wo sie hier auch vor mir sitzen.
Natürlich bleibt man nicht wirklich so fit, aber wenn es an die Rollen geht, an die Altersrollen, dann muss ich sagen, habe ich schon mit 40 Jahren alte Frauen gespielt, ganz viel.
War das schwer?
Nein, es hat Spaß gemacht, sich zu verkleiden und da reinzuschlüpfen in so eine Figur, aber ich wurde eben zu früh mit alten Rollen besetzt, darum hat mich das Publikum auch ganz jung in Erinnerung.
Mhm.
Und das ist so das Markenzeichen, dass man eigentlich immer jünger war, als man gespielt hat.
Das ist aber auch schön. Jetzt sind Sie 78?
Ja.
Und spielen?
Jetzt ja, mein
spielen
Sohn, der war mal mit 13 Jahren irgendwie beim Arzt und da hat der ihn gefragt, hast du eine Großmutter am BE? Die Alte war großartig. Und mein Sohn war völlig...
Hat er wirklich gesagt? Also
ja.
Haben Sie nur. Wenn man Sie jetzt sieht, ich habe ja viel geguckt jetzt in den letzten Tagen auch nochmal. Film und Fernsehen vor allem. Und da ist mir aufgefallen, da sind Sie ganz häufig entweder eine Imbissbesitzerin, eine Kneipenwirtin oder eine Gaststättenbetreiberin, die immer auffällt, dass sie ihre Gäste so bemuttert, beziehungsweise durch die Schlagfertigkeit. Ist dieses Schlagfertige, das ist, glaube ich, so, deswegen werden sie da immer ausgewählt, oder?
Ja, aber die älteren Rollen, das ist ja sowieso so eine Frage bei Schauspielern. Eigentlich möchte niemand alt werden, eigentlich möchte niemand alt spielen, eigentlich möchte niemand alt aussehen. Mhm. Und ich muss sagen, das interessiert mich nicht so, das Thema, wie ich aussehe oder so. Ich finde, für mich ist die wichtigste Sache bei der Besetzung immer bei den alten Frauen oder so, ob man eine kleine Geschichte erzählen kann.
Ja.
Oder ob es Kollegen sind, die da mitspielen, die ich sehr verehre und die ich mag, mit denen ich immer gespielt habe. Dann ist man in einer vertrauten Sache oder eben ein Genre, was einen über 15 bis 20 Jahre begleitet, wie zum Beispiel die Krause-Geschichten. Da war man ja noch wesentlich jünger als das, was man spielt.
Hier wurden Sie jetzt eben vorgestellt, bei dem Pförtnern Frau Krause kommt, weil sie die Elsa Krause in den Geschichten um den Gasthof bzw. den Dorfpolizisten, der jetzt mit seiner Schwester Elsa Krause...
Ja, das ist so ein Genre um Brandenburg,
genau,
nicht? Aber die Leute sprechen mich auf der Straße eher mit Frau Krause als mit Frau Antoni an. Also.
Und gewöhnt man sich daran?
Ja.
Sie reagieren auf
Krause.
Meistens
fragen sie mich gleich, was macht ihr dicker Bruder? Und dann sage ich, ich habe nur eine kleine Schwester. Also es gibt dann immer lustige Dialoge.
Sie sind jetzt demnächst im ZDF im Film März gegen März.
Ja, Hochzeiten heißt der Film und ist aber Anschluss an die Staffel.
An die Staffel März gegen März, da sind Sie die Mutter eines erwachsenen Sohnes, der im Dauerclinch liegt mit seiner Frau, Christoph Maria Herbst, genau. Ja. Was hat Sie an dieser Rolle gereizt? Da sind Sie die Mutter, die auch immer irgendwie nicht so richtig merkt, wie es eigentlich um ihren Sohn bestellt ist, aber auch sehr witzige Dialoge zu sagen hat.
Es ist natürlich auch der Christoph Maria Herbst und Annette Frier, die durch die jahrelangen Produktionen, die sie gemeinsam hatten, gute Dialoge hatten, einen guten Autoren.
Mhm.
Also
darauf gucken Sie.
Ja, und mich hat dies gereizt, diese Form von Schnelligkeit, von Schlagfertigkeit, von guten Dialogen. Das hat mich sehr gereizt und das gefällt mir auch. Das sind zwei total gestandene, professionelle Leute, die aber trotzdem nicht oberflächlich sind und nicht so sind wie viele. Es ist ein ganz angenehmes Arbeiten und da ist man halt reingewachsen. Man ist richtig durch ein Casting reingekommen und dann hat man die Rolle gehabt und dann fängt man natürlich an, sich damit zu beschäftigen. Ne?
Und es sind ja dann diese Nebenrollen, Sie sind nicht die Hauptperson da.
Aber Sie sind das Salz in der Suppe der Hauptdarsteller.
Und das wollte ich gerade fragen. Wie viel Freiheit haben Sie, also so eine kleinere Rolle auch zu prägen?
Also der Autor der ganzen Sache, der hat ja sehr gute Dialoge. Da kann man fast gar nicht dran rummeckern und rummäkeln. Aber ich habe schon als gestandene Schauspielerin doch ein Mitspracherecht in der Kolonne, sodass ich mich in einem kleinen so Team doch beteiligen kann. Das gibt doch eine große Akzeptanz für Künstler unter sich, dass man weiß, was der andere auch schon weiß und dass man einigermaßen gutes Handwerkzeug hat.
Und sich dann also akzeptiert, wenn jemand mal eine andere Idee hat oder so. Sie haben gesagt, Ihnen ist vor allem wichtig, dass die Person, die Sie spielen, eine Geschichte hat.
Ja.
Also, dass Sie da, und dann, das kann man auch in ganz kleinen Sequenzen erzählen, diese Geschichte. Das stelle ich mir schwierig vor.
Das war eigentlich immer irgendwie ein Prinzip bei mir. Als ich an der DEFA anfing, da habe ich ja noch studiert und da haben wir manchmal kleine Rollen bekommen von Babelsberg, weil wir in Potsdam studierten. Und da war immer, wenn ich einen Drehtag hatte, habe ich immer gedacht, ein Drehtag. Also muss ich so gut spielen, dass die wissen, dass ich das war. Und ich habe mir immer unglaubliche Konstrukte gebaut, was dieser eine Tag und was diese eine Person für ein Repertoire hat oder so im Leben. Und das ist oft aufgegangen. Manchmal sprechen mich Leute an, die sind natürlich auch über 70 und sagen, ich habe sie in dem Film gesehen, da hatten sie einen Drehtag, aber da haben sie den Satz gesagt. Und das finde ich dann total toll, dass die sich daran erinnern.
Einen Satz erinnert.
Ja, an einen Satz und an diesen Auftritt, ne?
Also muss man eben, wie Sie sagen ja auch, die Nebenrollen sind das Salz in der Suppe für die Hauptrolle eben. Also muss man sich auch selber damit ernst nehmen, ne? Also das nicht abtun. Ich habe ja nur drei Sätze irgendwie, darauf kommt es nicht an, sondern im Gegenteil. Sie haben aber auch eben so in so Filmen mitgewirkt wie Wer, wenn nicht wir. Sie haben im Weißen Band mitgespielt, Sie haben Nachtgestellten mitgespielt, so mit Regisseuren gearbeitet wie Michael Haneke, Andreas Dresen, Andres Feil. Was zeichnet gute Regie aus?
Also sicher, Sie haben es ja schon gesagt. Man macht den Film Nachtgestalten, habe ich eine Episode gespielt, aber das war eben Andreas Dresen. Mit dem wollte man arbeiten unbedingt, das hat man gemacht. Haneke wollte mich unbedingt haben für diesen einen Tag und ich dachte, Haneke, mit dem hast du nie gearbeitet. Das musst du mal sehen, wie der arbeitet, diese Gründlichkeit und diese ganze Erwartung und diese Präzision in seiner Arbeit und diese Ruhe und diese Verhaltung. Das war eine ganz andere Art zu arbeiten und das war aber toll und das wollte ich. Und da ist es mir egal, ob es dann ein Tag ist. Ich will wissen, wie der Mensch arbeitet, wie der umgeht mit Schauspielern und ob man da ein zweites Mal Ja sagen würde oder sich freuen würde. Das liegt vielleicht oder hängt es zusammen mit meiner Neugier. Ich bin immer sehr neugierig auf Leute. Und auf Regisseure natürlich ganz besonders, weil die ja sozusagen Maître de Plaisir sind und haben ja auch Erwartungen. Und das finde ich dann toll für einen Schauspieler, wenn man die Erwartungen hört.
Ich finde das ganz auffällig, dass sie so bewundernd über andere Menschen, über die Kolleginnen und Kollegen sprechen und über ihre Art zu arbeiten und da eben so, also sie sind also kommen mir jedenfalls jetzt so gerade vor, in dem, was Sie sagen, sehr, sehr aufs Team bedacht.
Ja, eigentlich ist es ein Teamberuf. Eigentlich ist es ein Beruf, der ohne den anderen nicht kann. Da kann sich eine Hauptrolle hinstellen. Wenn sie keine Person hat, die sie anspricht, dann ist es auch, dann kann ich Monolog machen, aber das ist wieder ein ganz anderes Genre, ne? Aber es ist schon für mich immer Ensemble. Ensemble ist besser als Team und Kollektiv, also Ensemble. Weil das hat ein Kulturwort, das hat für mich so ein Grundwort, ist das Ensemble und dass man zusammengehört. Egal für wie lange, für eine Produktion, für ein Theaterstück. Aber da arbeitet man eben für diese Sache, damit es ein Erfolg wird.
Und Carmen Maya Antoni war über Jahrzehnte Ensemblemitglied, nämlich im Berliner Ensemble. Das hat sie mitgeprägt, hatte anfangs allerdings für Helene Weigel nur mehrere Absagen parat. Mit der Schauspielerin Carmen Maya Antoni haben wir jetzt ja gerade so ein bisschen über Regie in Filmen gesprochen. Jetzt kommen wir mal auf die Theaterbühne, die Sie ja über Jahrzehnte, was haben Sie eben zu mir gesagt? 60 Jahre waren Sie in Ensemblearbeit? Haben Sie eben am Hergehen hierher gesagt? 60 Jahre, oder?
Ja, klar. Ich habe ja schon im zweiten Studienjahr, da war ich noch gerade 18, da habe ich ja schon im Hans-Otte-Theater als Gast gespielt.
In Potsdam. Ja, 60 Jahre, Wahnsinn, oder? Über den Regisseur Benno Besson haben Sie mal gesagt, der hat Schauspieler machen lassen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also, oder sagen Sie mal, was Sie lieber machen. Auf Anweisung, wenn jemand, also so wie Sie jetzt Haneke beispielsweise im Film beschrieben haben, so ganz genau, wusste genau, was er will. Oder eben jemanden, was ist schwieriger, aus sich selber zu schöpfen als Schauspielerin? Vielleicht noch als junge Schauspielerin oder Anweisungen erfüllen?
Nein, also ich, zu Benno muss ich einfach sagen, zu Benno Besson muss ich sagen, das war für mich der fantasievollste und zärtlichste Regisseur, der seine Schauspieler am meisten geliebt und gequält hat, auf eine lustige Art und Weise. Er hat einen provoziert zum Improvisieren, um Fantasie freizusetzen, Mut zu erfordern für eine Rolle, sich etwas zu trauen, egal, sei es Sprache oder Körpersprache oder sonst etwas. Und den habe ich sehr, sehr geliebt, weil er einen viel ausprobieren hat lassen und hat einem Freiräume gegeben und Provokationen ausgesetzt, wo man sagt, aber versuch das mal so zu machen oder das kannst du doch so. Und das war trotzdem eine Einheit im Verstehen, das war Zusammenarbeiten. Also das war für mich der Verrückteste, und das weiß man ja auch, wenn man die großen Inszenierungen sieht, der Frieden und alles, was wir, der Drache, alles, was wir wissen, ist Benno Besson.
Wenn Sie das so sagen, also dieses Mut, haben Sie jetzt eben auch gesagt, den Mut herausfordern. Sie waren ja oft sehr jung in Ihren Karriereschritten. Also Sie waren die jüngste Studentin an der Filmhochschule Babelsberg und Sie waren noch nicht fertig, da waren Sie dann mit dem Studium, da waren Sie schon am Hans-Otto-Theater in Potsdam, haben, glaube ich, nebenbei noch ihr Abitur nachgeholt. Als 25-Jährige waren Sie an einer Volksbühne. Wann, würden Sie sagen, hatten Sie denn wirklich Mut, aus sich herauszugehen? Also, weil das ist ja schon, also Sie haben in Provokation Mut gesagt, diese Worte. Wann
das? Das hatte ich eigentlich immer, den Mut, etwas aus mir zu produzieren. Aber was man alles sich trauen darf auf einer Bühne, das wusste ich einfach nicht. Das war einfach Unwissen. Und Leute haben zur rechten Zeit in die Kerbe gehauen und mich wach gemacht. Am BE war es dann Konvitschny, der mich das erste Mal in Jacke wie Hose provoziert hat, einen Ein-Mann-Abend zu machen mit zwei Personen, die ich spielte.
Frau und Mann.
Frau und Mann, wo man sich ausziehen musste, wo man sich dem Publikum stellen musste, weil das Publikum einem fast also auf der Nase saß. Und dass man diesen Mut gefunden hat, diese Ehrlichkeit und die Scham ausnutzt, um etwas dem Publikum zu sagen. Und Konvitschny erklärte mir damals immer später, nein, das Publikum schämt sich, nicht du. Du musst es ihnen leicht machen. Und ich habe ganz viele Leute gehabt auf meinem Weg, die gesehen haben, dass außer einer Komik bei mir auch ein tiefes Charakterfach saß. Und die in diese Kerbe reingeschlagen haben und dann ein völlig neues Rollenfach für mich freigemacht haben.
Ein neues Rollenfach?
Also, dass sie sich dann erschließen können. Also plötzlich fing man an, könntest du diese uralte Dame spielen? Und ich war 40 und habe gesagt, ja, probieren wir es.
Ja. Da geht es ja auch um Körpergefühl, ne?
Ja, natürlich.
Also, weil das
der Gang, alles muss man erarbeiten. Das ist eine ganz neue Dimension. Und
Körpergefühl. Dazu gehört aber auch, dass sie ja, ich habe ja gesagt, sie sind 1,50 ja. groß, also sehr klein. Und jetzt ist ein Bühnenraum ist sehr groß. Das bedeutet doch was, oder? Also so, wenn Sie zum Beispiel einen Mann auf der Bühne gespielt haben, also wie haben Sie das aus Ihrem Körper rausgeholt? War das schwierig?
Mit Kraft und Energie, glaube ich. Es ist immer die Kraft und die Energie, die man gibt und die präsentiert sich. Die präsentiert sich und die zeigt, wie glaubhaft das Ganze ist.
Genau, weil wenn man das nur nachmacht, das glaubt keiner.
Nein, und mit äußerlichen Dingen kannst du auch nichts ausrichten. Du musst es in dir tragen. Also Alter darzustellen ist wahnsinnig schwer, weil es so einfach scheint.
Ja, genau, ein bisschen gebückt, ja. Ein bisschen langsamer oder so.
Ja, und es ist ja eine Figur mit einer Geschichte. Man kann nicht einfach nur alt spielen, ne? Das geht nicht.
Jetzt haben Sie gesagt, irgendwie, also Besson zum Beispiel, aber auch andere, also Sie sind denen eigentlich vor allem dankbar, die etwas aus Ihnen herausgelockt haben, die Sie zu etwas provoziert haben. Hatten Sie auch mal das Gefühl, da wird zu viel von mir verlangt? Da will jemand, dass ich über eine Grenze gehe, die ich aber, also dieses Grenzen erspüren. Wie ist das bei Schauspielerinnen? Also so, die,
ich weiß
überhaupt
nicht,
die Grenze setzen, also bei Ihnen.
Also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber... Bei mir ist das so, dass ich jede Herausforderung eigentlich gerne angenommen habe. Mhm. Also das ist dieses Wort Provokation für Schauspieler. Das zu erfüllen, was der Regisseur will mit seinen Grundideen, aber mit meinem Vermögen, mit meinem Ausstattungsvermögen,
ja.
mit meinem...
Was Sie erweitern können.
Mit meinem Charisma der Antoni.
Ja, genau.
Das weiterzutragen.
Weil ich mich manchmal so frage, es wird ja sehr viel darüber diskutiert. Wir haben ja in den letzten Jahren viel über Hierarchien am Theater diskutiert und über Machtgefälle, Machtausübung, darüber, dass Leute andere an ihre Grenzen und darüber hinaus bringen. Also das war negativ gemeint.
Ja, es ist ja so, dass nach der Wende... Wir haben ja immer sozusagen im Kollektiv gearbeitet, im Team, oder man durfte zu allem seinen Senf eigentlich dazugeben. Und nach der Wende war natürlich das Westdeutsche Theater war geprägt durch Autorität. Also ich bin der Regisseur, ich sage an, was hier ist und dann geht's los. Nicht? Am besten gleich mit vorbereitetem Text, gar nicht nachdenken und losspielen, so wie ich das möchte. Das war die einzige große Umstellung und viele Schauspieler aus dem ehemaligen DDR sind damit auch ziemlich ins Schleudern gekommen, weil sie eigentlich gewohnt waren, mitzusprechen und sie wurden autoritär behandelt, also sozusagen entmündigt und mussten dann das ausführen. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Das ist wie, als wenn du sagst, ich nehme dir dein Handwerkzeug weg, was du hattest.
Ja.
Und das war eine große Umstellung. Aber ich bin der Typ, ich gucke das, beobachte das. Ich kann ganz gut Menschen einschätzen, schon von vornherein. Und dann habe ich eben gesehen, dass ich mich in die Autorität einmischen muss, weil denen das unangenehm ist. Man fällt dann auf, wenn man sich einmischt. Also einfach mal zu fragen, warum sollte ich das jetzt so spielen? Das heißt, der Dialog muss mit mir dann beginnen, mit dem Regisseur.
Ja.
Und ich habe sehr gerne... provoziert mit Humor und mit Einspruch, um das für mich als Arbeitsmittel zu verwenden, für die Vorstellung von der Rolle von mir.
Und mit was für Erfahrung? Also ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder, vor allem wenn es dann solche Autoritäten sind, die meinen, dass sie das alles vorzuschreiben haben, mit einer starken Frau umgehen können.
Naja, viele können ja mit einer starken Frau nicht umgehen.
Ja.
Das ist aber, ich muss immer sagen, ich muss ja mit den Leuten, mit denen ich arbeite, nur arbeiten. Und ich muss nicht mit denen lieb sein und muss gar nichts.
Also
ich muss arbeiten. Und in der Arbeit bin ich genauso glashart wie die. Also ich möchte auch eine Rolle spielen und möchte mich einbringen in diese Rolle und möchte, dass mein Konzept, meine Auffassung von so einer Rolle sich auch durchsetzt. Also es ist Kampf.
Aber
es beginnt ein Kampf auf der Bühne.
Ja.
Und aus dem Kampf kommt meist etwas sehr Kreatives.
Ab wann, ich meine, wenn man mir da vorstellt, die 25-Jährige, ab wann hatten Sie dieses Selbstbewusstsein? Also das bedeutet ja Selbstbewusstsein, jemandem gegenüber so aufzutreten.
Das hatte ich vielleicht noch nicht da, mit 25 hatte ich das nicht. Aber das hatte ich spätestens am Ende der ersten BE-Zeit, also in den 80er Jahren, wo man dann eine Rolle gespielt hat und der Regisseur gesagt hat, also die ganze Besetzung, die jetzt kommt, die geht an die Kollegin, wo das anfing, also sich aus dem Rahmen zu bewegen, dass es geschmäcklerische Fragen wurden. Und da bin ich dann auf die Kiste gegangen, nicht? Dann hat sich mein Herz in Aufruhr begeben, sage ich. Und dann fing ich an, ein bisschen frech zu werden. Mhm. Und diese Freche hat mir dann in der Wende sehr viel geholfen, weil ich natürlich ein bisschen Bescheid wusste, was die mit einem machen können und was nicht.
Also interessante Einblicke, finde ich, auch gerade in diese Wendezeit, was Sie erzählen, dass der Westen eben gerade nicht die Freiheit auf der Bühne gebracht hat, sondern Sie eigentlich das Gefühl hatten, eher eingeschränkt zu sein. Wer hat eigentlich Ihr Talent entdeckt? Mit 11 Jahren haben Sie ja schon den von mir erwähnten Blitzzick gespielt. Wie kam das dazu?
Ich bin in der Schule ausgesucht worden. Da kam eine Regisseurin vom Kinderfernsehen, weil die das Kinderfernsehen neu begründet haben dort. Und ich bin ausgesucht worden, ich habe ein Lied gesungen, habe ein Gedicht vorgetragen und die Lehrerin hat auch gleich auf mich gezeigt. Und schon am nächsten Tag war ich im Funkhaus, im Fernsehstudio in Adlershof. Und da wurde ja noch live mit Rotlicht gefilmt.
Also nicht aufgezeichnet oder so?
Nein, wie wir die jetzt Sendung waren alle live, da kriegte man eine Instruktion, du darfst dich nicht versprechen. Und wenn du dich versprichst, musst du bald wieder auf den Text kommen. Und da musst du versuchen, dich da rauszuhängen. Also es wurde schon Anforderungen gestellt. Und ich habe ja bei Meister Nadelöhr, ich habe im Abendgruß, ich hatte ja insgesamt, glaube ich, 9 Sendungen, ja, die immer liefen. Und das Kinderkabarett Blaue Blitze war sonntags früh um 11 live auch. Ja, und da arbeitet man noch mit Kabelhalterin und da gab es keinen Ü-Wagen und nix. Und da ging's Rotlicht an und dann ging's los.
Und wenn hier das Rotlicht angeht, dann...
Dann geht's ja auch los.
Geht's ja auch immer gleich los. Ja. Da sind Sie auch... Also diese Disziplin irgendwie dann nicht noch irgendwie sich zu räuspern oder so. Sie haben eigentlich Husten, aber der ist weg, wenn das Rotlicht an ist. Ja. Diese Disziplin ist verinnerlicht, oder?
Ja, das ist verinnerlicht. Und das ist eigentlich trainiert von dem. Für mich war das ja wie ein Hobby. Andere gingen basteln oder weiß was ich. Ich bin in den Fernsehfunk gegangen. Ich habe jeden Nachmittag einen frischen Text bekommen. Den habe ich gelernt. Nebenbei habe ich meine Schularbeiten gemacht. Da war so eine Kinderbetreuung. Und dann ging's auf Sendung.
Wenn Sie sagen, das war wie ein Hobby, also Sie sind 1945 geboren, die Situation Ihrer Familie war sehr prekär, Ihr Vater war früh weg.
Weg.
Die Mutter war alleinerziehend und Sie waren dann eigentlich, also von wegen Hobby, Sie haben das auch für Geld, also Sie brauch, das, die Familie brauchte das Geld, was
Sie
einspielten.
Wir haben davon gelebt, ich habe die Familie ernährt. Aber also 3 Jahre hab ich, meine Mutter war sehr krank zu dem Zeitpunkt und ich habe die Familie ernährt mit dem Geld.
Waren Sie darauf stolz oder war das eigentlich zu viel Druck? Was war das für das Kind?
Nein, ich war ein bisschen stolz, weil ich das zweite Kind war und nicht ganz so geliebt wie das erste, weil meine Eltern bei mir eigentlich schon die Ehe kaputt war. Aber ich war sehr stolz, dass ich das machen konnte. Also da ist wahrscheinlich mein soziales Gefühl, was auch nach dem Krieg ja vorhanden war, ausgeprägt gewesen, zu helfen. Das war ein normaler Vorgang und helfen und gebraucht werden gibt natürlich Stolz. Gibt Selbstbewusstsein für ein Kind. Also ich war was wert, ja?
Bedeutet aber auch immer funktionieren zu müssen.
Ja, aber das macht man ja gerne. Schule ist mir leicht gefallen, total leicht gefallen. Und das war eine tolle Auslastung.
Ach, wollte ich nur sagen, ich habe überlegt, also ich habe gelesen oder Sie haben es irgendwo erzählt, dass Sie außerdem noch fast schon professionell Eiskunstlauf
betrieben. Nee, Eiskunstlauf habe ich erst gemacht, dann bin ich zum Eisschnelllauf gegangen und war nominiert für die Olympiade in Innsbruck 64.
Wie viele Stunden hatte Ihr Tag?
Ja, und dann musste ich aber dann mich entscheiden, ob ich Kunst mache oder Sport. Und da habe ich mich für die Kunst entschieden. Und dann habe ich mich abtrainiert und dann ging es mit dem Fernsehen weiter. Und dann kam die Mauer und ich war in der 11. Klasse. Und die Regisseurin von dem Pionierkabarett Die Blitze, die sagte, man spricht doch mal an der Schauspielschule vor. Ich wohne in Kleinmachnow, da kannst du schlafen. Die ist in Potsdam, die Filmhochschule. Ganz toll und so. Ja, und da bin ich dann wieder sofort mit 16 immatrikuliert worden. Dann mit dem Einspruch meiner Mutter, weil ich Abitur machen sollte, weil es eine Hochschule ist. Und die haben dann dafür gesorgt, dass ich in Potsdam in der Abendschule dieses Abitur weitermachen kann.
Also das auch wieder parallel? Sie haben immer alles
immer parallel?
Immer
parallel. Ja, und dadurch wird man ziemlich stark, kriegt viele Energien, hat viel Lust, mit diesen vielen Menschen, die einem auch begegnet sind, nach so einer strengen auch Kindheit. Wir waren immer nur zu dritt. Man musste dieses Leben erhalten, das Essen erhalten. Dann hatte ich das Kinderfernsehen, den Sport und die Schule.
Ja, ja, aber da kann man ja auch, also man kann ja auch mal überlastet sein. Also oder das durfte einfach nicht vorkommen.
Nein, ich war klein und bin dann immer zäher und stärker geworden oder so. Und irgendwann im Erwachsenenalter sagten sie, ich bin eine starke Frau. Und das klingt dann natürlich auch ein bisschen wahnsinnig.
Ja?
Ja,
empfinden Sie sich denn nicht so?
Doch, ich bin stark. Ja. Ich weiß nicht, warum. Männer haben vor mir viel Angst. Ich weiß nicht, warum.
Ich weiß, dass Herr Zadek, der große Regisseur, mal...
Das war meine, ja. Auf den habe ich mich so gefreut. Da bin ich extra mal in den Westen gefahren, habe mir eine Aufführung Kirschkarten angeguckt, die ich mein Leben lang sehen wollte und habe mich so gefreut, dass der Mann ins Berliner Ensemble kommt. Und dann geht der in meine Aufführung, der gute Mensch von Sichuan, und sagt zu mir, also ich kann so eine starke Frau wie sie nicht leiden. Und dann habe ich gesagt, ich kann schwache Männer wie sie auch nicht leiden. Naja, und da war mein Berliner Schlagfertigkeit, hat mich dann sofort ins Ausgekickt. Wir haben uns dann nie wieder gegrüßt und ich bin auch nie wieder besetzt worden von ihm, aber... Es gab Gott sei Dank genug andere Leute, die mich besetzt haben.
Das ist dann okay, ja? Also so, Sie haben da auch nicht gedacht, oh, das muss ich ja wieder gerade biegen? Oder
ich habe besser geschlafen, sage ich mal. Weil ich kann das nicht, so eine Ungerechtigkeit, da kriege ich eine Macke. Ich kann das nicht nach innen ziehen. Ich muss das nach außen drücken. Also eine Beleidigung oder irgendetwas, was mich innerlich trifft, das spucke ich sofort zurück. Das ist auch dieses Wehren in der Kindheit, ja? Du bist die Kleinste und all das, was so immer dranhängt. Ich bin immer nachgehinkt mit meinem Leben durch Beschäftigung. Ich bin dadurch, dass ich die Jüngste in der Klasse war, dass ich die Jüngste in der Schule war. Ich habe den Anschluss nicht geschafft, erwachsen zu werden immer. Ich war die jüngste Studentin und das hinkt mir ein bisschen nach, dieses Dauerkind. Weil ich hatte keinen Anschluss zur Oberschule. Wir wurden katholisch erzogen. Ich hatte Kommunion. Meine Mutter lehnte jede Art von Jugendweihe und sowas ab. Und ich bin dann im September mit der Fahrkarte um den Hals und einem Latzrock bin ich in die Oberschule gegangen. Und die anderen hatten Nylonstrümpfe, neue Aktentaschen und Locken und waren 10 Minuten nach der Konfirmation oder nach der Jugendweihe Erwachsene. Und da ich das versäumt hatte, war ich dieses Kind. Aber ich hatte natürlich dadurch auch einen Vorteil. Ich war naiv. Ich habe alles hinterfragt, habe alles aufgesogen, habe gestaunt. Und das ist ja am Theater wie Sonne, wenn man selber staunt. Und das ist etwas, was mir ganz lange, und ich glaube, das habe ich immer noch, so eine große Naivität, Neugier und dadurch eine Kreativität und eine Energie.
Ja, und auf die Leute zugehen, ne? Diese Energie, ich meine, also wenn man sich vorstellt, an der Filmhochschule, wo Sie da waren, das war dann, Sie haben ja gerade gesagt, 61, also Anfang der 60er, eine sehr freie, wilde Zeit, wenn ich da so richtig...
Das waren die ersten ausländischen Studenten, die da waren.
Wie passte das denn in die DDR-Gesellschaft?
War eben so ein kleiner Stern,
die Nische,
der da irgendwo die Nische aufblitzte, neben der DEFA, der einzigen Filmproduktion. Das Theater, diese Schauspielschule, internationale Filmkamera, die natürlich sämtliche Ausländer anzog. Wir hatten internationales Publikum. Wir sahen internationale Filme von Fellini, von alles. Das wurde wirklich wie ein Kulturpaket. Ich hatte den Mund auf wie so ein Schnappfisch. Und
immer wieder aufnehmen.
Also ja, wirklich, das ging nur so. Und dadurch konnte man immer wach bleiben und sich freuen auf den nächsten Tag eigentlich.
Wenn wir mal einen ganz großen Sprung machen, weil Sie das gerade sagen und man ja mitkriegt, wie wichtig das eben auch war, also auch dann die politischen Botschaften so subkutan mitzuteilen, dann auch auf dem Theater, ja gerade jeder verstand es aber in der DDR. So, und dann 89, 90, Sie haben ja die westdeutsche Prägung im Theater, also wie Sie erlebt haben, dann schon gesagt, also so, da spielte Theater ja überhaupt erstmal eine ganze Zeit lang gar nicht mehr so eine Rolle, weil die Leute mit sich beschäftigt waren.
Die gingen zu ihren Tante im Schwarzwald, die kauften Bananen und eine neue Küche.
Ja.
Die hatten gar keine Zeit für Theater.
Aber war da nicht denn quasi so eine Welt für Sie zusammengebrochen, das, was Sie jetzt, was Sie so erzählt haben, also dieses...
Das ist richtig, aber ich habe mir immer etwas gesucht. Ich habe dann mit Johanna Schall zusammen einen wunderbaren Brechtabend gemacht und erarbeitet mit einem Pianisten. Wir sind damit also nach England gefahren und überall haben gastiert.
Also
das war wunderschön.
Wo ist die Lücke?
Und die Lücke ist, die Lücke ist meine Familie. Ich hatte 2 Kinder und einen wunderschönen Mann. Was hält einen da auf, wenn da mal eine Aufführung wegfällt? Also alle haben sich gefreut, wenn ich nicht arbeite. weil ich dann mal endlich mal mit meinen Kindern was unternehmen konnte und das habe ich auch ausgenutzt.
Und auch so empfunden.
Da ja, war keine auch so
Angst.
Empfunden.
Da war keine Angst, da war nicht irgendwie diese
Existenz. Wenn eben so die Welt verharrt im Moment, da kann man nur mit verharren und das ist wie Pandemie. Also es ist auch so ein Verharren gewesen. Und da muss man einfach die kreative Lücke finden für sich, wie man da reinkommt, ohne Depressionen zu kriegen. Ne? Also
diese Band, die hat es auch in der DDR schon gegeben, Keimzeit. Keimzeit, haben Sie auch gehört?
Ja, natürlich. Aber meine Favoriten waren mehr Karat, Tamara Danz und sowas.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall Musik, bekannt. die ja. Genau, ja. Die Ihnen bekannt ist. Wir waren ja jetzt auch gerade bei der Wende und dabei, dass Sie für Ihr Theater kämpfen mussten. Also Sie haben sich andere Sachen gesucht, die, also Brechtabende, wie Sie gesagt haben, Weigeltexte, die Sie woanders vorgetragen haben. Aber Sie mussten das Berliner Ensemble regelrecht retten. Sie waren bis 2013 letztlich 40 Jahre?
Ja, 43 Jahre.
43 Jahre am Berliner Ensemble, dass es dazu kommen konnte. Dafür mussten Sie sich einsetzen, weil Anfang der 90er das BE in Gefahr war. Und Sie sind so weit gegangen, dass Sie Interimsintendantin waren ein paar Wochen lang.
Ja, ich war ein paar Wochen oder 3 Monate Interimsintendantin und Personalratsvorsitzende. Und bin auch von den Kollegen dafür ausgewählt worden, dass wir einfach das Theater sozusagen in Besetzung hielten. Und Besetzung hieß, das Theater muss einen Kopf haben. Egal wer, es muss gehalten werden, weil das wird die Verhandlungsperson werden. Und dann haben wir in Schöneberg mit dem Fünfergremium dann begonnen, dass die Fünf dann diese Gesellschaft gegründet haben und das Berliner Ensemble geleitet haben, wenn es auch nur kurze Zeit war und ziemlich sinnlos.
Ziemlich sinnlos.
Bis Peimann kam, genau kurz vor 2000, hat einen leichten Umbau gemacht noch und dann ging es mit 2000 mit Peimann los.
Wie ist das, wenn man so ein Auf und Ab mit einem Theater erlebt? Also, oder nee, ich muss nochmal den Schritt zurück. Ich hatte vorhin ja gesagt, das habe ich überhaupt noch nicht eingelöst, dass Sie Helene Weigel persönlich, hat Sie zweimal gefragt, ob Sie ans Berliner Ensemble kommen und Sie haben
zweimal abgelehnt.
Ja.
Das erste Mal war ich in Potsdam und ich spielte den kaukasischen Kreidekreis, die Grusche, und sie wollte mich auf der Stelle engagieren und ich habe gesagt beim ersten Gespräch, ich mach das nicht, ich habe hier tolle Kollegen, ich spiele hier so toll. Und als ich am nächsten Tag von dem Gespräch zurückkam, die haben alle gesagt, hast du eine Meise?
Ja, das glaube ich.
Also du bist ja wirklich verrückt, aber das zeichnet wieder diese Naivität aus, dass ich da geblieben bin, weil es mir gut ging. Und das habe ich einfach gemacht. Und da hat mich mein Bauch hat die richtige Entscheidung gesagt. Und dann beim zweiten Mal kam Besson und gründete in der Volksbühne dieses große Ensemble mit Rolf Ludwig, Tate, Domröse. Die Crème de la Crème wollte mich unbedingt haben. Ich habe ja gesagt und habe ihr ein zweites Nein gegeben. Da hat sie aber sehr hübsch gesagt, Pupperl, mein Schatz, du kommst schon noch.
Sie hat es dann nicht mehr erlebt.
Sie hat es nicht erlebt. Sie ist 71 gestorben, aber ich bin 76 von Ruth Berghaus ans Berliner Ensemble gekommen.
Und da dann eben 43 Jahre geblieben. Und eben für dieses Theater auch wirklich gekämpft. Also Peimann haben Sie erwähnt, das ist interessant. Sie haben aber auch dann, das war auch nach der Wende, 94 oder so, auch mit dem Westfernsehen, also ich sage jetzt mal Westfernsehen, weil das natürlich ganz andere Produktionen waren, als sie vorher gemacht hatten, haben Sie angefangen und sind seitdem auch, ich weiß nicht, das waren auch viele, viele Jahre, mit Iris Berben zusammen, Rosa Roth, Sie waren die Sekretärin.
16 Jahre haben wir das gedreht.
16 Jahre. Was sagen Sie mir mal, also wenn man so von Brecht Theater, Sie haben verschiedene Stücke auch schon aufgezählt. Sie haben aufgezählt, wie wichtig Ihnen, also auch die, ja, wie wichtig das alles war. Und dann eine, ich möchte das nicht abwerten, aber so eine Krimiserie. Wie haben Sie das empfunden? Haben Sie da U und E im Kopf, Unterhaltung und ernsthafte Kultur?
Ich habe einfach eine Einladung zum Casting gekriegt und wusste gar nicht, was das ist. Bei uns hieß das früher Probeaufnahmen, dass man irgendeinen Partner kriegte. Und das war Carlo Rola, der war lange Regieassistent bei Ruth Berghaus. Und das war ein sehr interessanter Regisseur und der fragte mich das. Und dann sagte er mir die Partner, mit denen ich zu tun haben werde, dass das praktisch eine Insidergeschichte ist und dass ringsherum immer Geschichten sind mit guten Schauspielern. Und das hat mich interessiert, weil man natürlich in so einem Film nicht nur Iris Berben, die ich in mein Herz geschlossen habe über die vielen Jahre, weil es, glaube ich, die einzige Schauspielerin ist, mit der ich überhaupt innig befreundet bin, weil man mit der schön flottern kann, mit der schön essen kann und sehr, sehr witzig sein kann und sehr klug sein kann. Und daraus ist eine gute Freundschaft geworden. Die Sendung gibt es natürlich schon lange nicht mehr, Rosa-Rot. Wir haben auch noch andere Filme zusammen gedreht. Aber es war einfach eine gute Zeit, weil die Geschichten von Rosa-Rot, und das war das Schönste, da kamen dann Mario Adorf, Christoph Waltz, alle haben dort ihre ersten großen Fernsehversuche gestartet, bevor sie in die großen Lücken reingesprungen sind. Und man hat die alle kennengelernt, wie die arbeiten, weil ich hatte ja immer Innendienst, aber ich war ja immer auf diesen Drehtagen mit dabei. Und das war sehr interessant. Das war
also auch wieder eine Erfahrungsgeschichte.
Und sie ging über viele Jahre, was sie nicht vergessen würde, was auch bei Krause ist. Das ist wie Heimspiel, Klassentreffen. Man trifft dieselben Leute, das ist ein vertrautes Arbeiten.
Ja.
Es gibt Qualität, weil man genau Bescheid weiß.
Und dann machen Sie aber auch jetzt zunehmend, weil Theater haben Sie dann 2013 beendet, also die langfristigen Sachen, also kurzfristig sieht man sie immer noch, aber viele Lesungen. Sie haben selber eine Biografie geschrieben, 10 Jahre ist das schon her, im Leben gibt es keine Proben mit Brigitte Biermann zusammen. Und Sie lesen häufig aus ihrer Biografie. Sie lesen, aber ich habe es ja erzählt am Anfang, wo ich sie getroffen habe, eben gerade letztens auch eine Lesung. Lesungen sind sowas Kleines, aber das macht Ihnen auch
Lesung Freude. Ist genau wie ein kleiner Theaterabend. Das ist ein Live-Abend. Das ist mit dem Publikum. Und wenn ich aus meinem Buch erzähle, ich erzähle ja frei. Ich lese Stellen vor, aber ich erzähle frei. Die Leute dürfen so bei mir Fragen stellen dann und zwischenreden. Sie trauen sich erst nicht, aber es sind schöne Abende, es sind Live-Abende. Und das Publikum ist ja das, was wir brauchen, wofür wir leben. Also das Publikum ist das, was Glück verteilt. Dadurch kann man glücklich sein in dem Beruf. Jeden Abend Applaus kriegen, jeden Abend mit Menschen reden, die einem sagen, sie sind wunderbar, sie sind eine großartige Frau. Und da sage ich manchmal zum Publikum, Mann, der da rummuffelt, sagen Sie doch mal Ihrer Frau, sie sind eine großartige Frau. Und dann klatschen Sie mal eine Viertelstunde für die, der denkt, die haben eine Meise. Aber so müssen Sie das empfinden, das sind Glücksmomente. Ne? Und also es bereitet mir das Publikum. Und die haben es verdient, dass man sie unterhält, gut unterhält.
Also vor Publikum ist Ihnen immer noch wichtiger.
Ja, der Live-Abend ist immer wichtig.
Also. Und man kann sie erleben, jetzt zum Beispiel heute Abend in Velten, da dürfen Sie auch nicht husten, ist aber ausverkauft, haben Sie mir schon gesagt. Ja. Morgen sind Sie in Hiddensee, also viel unterwegs.
Sonnabend in Stralsund.
Sonnabend in Stralsund. Also die Leute können sich das schon mal merken. Wer Sie dann aber doch vielleicht aus der Konserve sehen möchte, am 28. September im ZDF März gegen März.
Ja, Hochzeiten, ja, das ist schön. Ein schöner Film geworden, kann ich wirklich empfehlen. Hat auch sehr unglaublich, lustig. Nicht nur Humor, hat auch Tiefe. Also sehr, sehr schöner Film geworden.
Frau Antoni, es war sehr schön mit Ihnen.
Ach, das war's schon?
Das war's schon, ja.
Ach, wie schade.
Ja. Müssen wir nochmal wiederholen, beziehungsweise nicht wiederholen, sondern fortsetzen. Gibt ja noch so viel zu erzählen.
Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.
Ich wünsche Ihnen und unserem Publikum einen schönen Tag.